warfen in den See. Sie waren nämlich Fischer. Und er sagt zu ihnen, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sie ließen auf der Stelle die Netze liegen und folgten ihm. Und er ging von dort weiter und sah zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus im Boot ihre Netze herrichteten. Und er rief sie, und sie ließen auf der Stelle das Boot und ihren Vater zurück und folgten ihm. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte alle Kranken zu ihm, von den verschiedensten Gebrechen und Beschwerden gezeichnete, Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte. Und er heilte sie. Und es folgten ihm viele Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Das ist der Text, der uns heute den Einstieg in die Frage, wie steht es um dein Herz, ermöglicht. Und in dem Text geht es für mich, oder ich sehe in dem Text drei Teile oder drei Schritte oder drei Stufe. Erstens, kehrt um. Zweitens, kommt mir nach. Und drittens, geh den nächsten Schritt. Und ich fange an mit einem kurzen Exkurs zum Herzen, obwohl das Herz ja eigentlich in diesem Text gar nicht erwähnt ist. Und wie gut, dass letzte Woche unser jung gebliebener Ältester Jürgen gepredigt hat, weil er auch schon über das Herz gesprochen hat. Das Herz hat in der hebräischen Welt, also in der Welt, in der Jesus gelebt hat, eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Wir sagen vielleicht, ne, anatomisch perfekt gebildet, naja, das Herz ist ein Muskel und der zieht sich zusammen und der entspannt sich wieder und das ist das Herz und mehr ist ihm nicht zuzuordnen. Im damaligen Denksystem der Zeit von Jesus war das Herz der zentrale Ort des Menschen. Irgendein möchte gern gebildeter Grieche, ich glaube Aristoteles, ich habe es mir nicht ganz genau gemerkt, mit den Namen habe ich es nicht immer so, der hatte so in seiner Lehre vom Menschen gesagt, das Herz ist das Erste, was im Mutterleib gebildet wird. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich war zwar dabei, aber ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, was von mir als Erstes da war. Also in dem Weltbild der Menschen der damaligen Zeit ist das Herz der zentrale Ort des Menschen. Das Herz war die Entscheidungszentrale, könnte man auch so sagen. Und ich habe mal zwei exemplarische Verse dafür mitgebracht, Sprüche 4, Vers 23, da geht die Bedeutung des Herzens ziemlich draus hervor. Mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und Psalm 51, Vers 12, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und ich könnte jetzt noch viele, viele, viele Bibelstellen über das Herz zitieren und man merkt sehr schnell in der Bildsprache der Bibel und in der Vorstellungswelt der Bibel hat das Herz eine sehr, sehr zentrale Bedeutung und in dem Herzen geht richtig was ab. Auch in der Kirchengeschichte gibt es so ein bisschen eine Entwicklung einer Herzenstheologie oder eine Herzensentwicklung in der Theologie. Und spätestens mit der Reformation hat das Herz noch eine viel, viel größere Bedeutung bekommen oder es wurde weiter zugespitzt. Also Reformation heißt ne, evangelisch-protestantisch, also in unserer Tradition. Und in unserer Tradition, in der wir uns befinden, hat das Herz eine ziemlich große Bedeutung. Eben das Herz, der Ort der Entscheidungen, aber auch das Herz, der Ort der Freiheit. Im Herzen vollzieht sich das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Wenn wir gegen den Willen Gottes handeln, dann ist es so in der Sprache der Bibel, dann passiert die Entscheidung dazu im Herzen. Also ist das Herz nicht nur so ein ganz besonders heiliger Ort oder ein ganz besonders schöner Ort, sondern das Herz ist auch ein Ort, in dem ein bisschen was schief läuft. Dazu lese ich uns drei Verse aus Markus 7. Da spricht nämlich Jesus über das Herz. Er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Innern, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, List, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unverstand. All dies Böse kommt aus dem Innern heraus und macht den Menschen unrein. Ich wiederhole diese Aufzählung von bösen Dingen besser nicht, Weil es schockiert ja schon ein bisschen, finde ich, wie Jesus über das menschliche Herz spricht. Das ist keine aufbauende Botschaft, sondern ich höre da ganz stark den Ruf, kehrt um. Und darum kann man auch sagen, dass das Herz die Werkstatt Gottes ist. Einerseits ist es der Ort, an dem der sündige Mensch sich selbst Götter baut und von ihnen abhängig macht. Keine Ahnung, bei manchem Mann vielleicht hat im Herzen das Auto einen größeren Platz als alles andere. Gibt es vielleicht oder andere Dinge. Das Herz einerseits der Ort, wo wir uns selber Götter bauen, Götter machen, wo wir unsere auch Emotionen und unsere Launen von abhängig machen. Aber andererseits wirkt im Herzen der Schöpfer Gott. Wir haben es gehört, schaffe mir Gott ein reines Herz. Gott kann im Herzen was tun und Gott möchte im Herzen was tun. Und in der Sprache der Bibel ist das Herz der Ort, wo Glaube beginnt, Glaube startet, Glaube groß wird. Und darum dieser Predigttext, der als erstes die Botschaft hat, kehrt um in eurem Herzen, kehrt um in eurem Entscheidungszentrum. Darum der erste Punkt, kehrt um. Und ich lese nochmal den Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und sprach, kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Das sagt Jesus so ganz, ganz, ganz am Anfang seines Dienstes. Johannes der Täufer, sein Vorgänger, der wurde gerade ins Gefängnis geworfen. Der ist out of work, der darf nicht mehr. Und Jesus setzt die Predigt 1:1 fort. Was hat Johannes gepredigt? Johannes hat gepredigt, kehrt um zu Gott, lasst euch taufen. Und Jesus sagt, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jesus ruft die Menschen zur Umkehr, weil eben diese Herrschaft Gottes, das Himmelreich, nahe gekommen ist. Und weil Jesus möchte, dass alle Menschen dabei sind. In dem Reich, von dem Jesus immer wieder spricht, da ist unendlich viel Platz. Das Himmelreich ist ein gigantisch großer Ort, der nicht übervölkert werden kann. Und deswegen kann Jesus zum Beispiel in Johannes 14, Vers 2 auch sagen, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Jesus sagt, kehrt um und macht euch auf den Weg, eure Wohnung bei mir zu beziehen. Jesus ruft, kehrt um und kommt damit dem Auftrag Gottes nach, weil Gott Jesus seinen Sohn, Gott selbst, in die Welt geschickt hat, um dich zu finden. Denn Gott sucht dich. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich glaube an Gott, ich habe Gott gefunden in meinem Leben, ich bin mit Gott am Start, hey, dann ist das richtig gut. Dann hast du eine richtig gute Entscheidung in deinem Leben getroffen und ich sage, herzlichen Glückwunsch. Aber eigentlich war der Prozess ein anderer. Eigentlich hat Gott uns gefunden. Eigentlich hat Gott dich gefunden. Ohne Gottes auf die Welt kommen, ohne Gottes auf dich zukommen, hättest du Gott niemals finden können. Du warst verloren und er hat dich gefunden. Und das Zentrum unseres Glaubens sind nicht wir, sondern das Zentrum unseres Glaubens ist das, was Jesus für uns getan hat. Jesus kam, um zu suchen und zu retten. Und Gott, der war von Anbeginn der Welt da, aber wir sind das Problem. Und dafür, weil wir ein Problem haben, ist Jesus am Kreuz gestorben, weil wir nicht zum Vater kommen konnten. Wir hatten keine Chance, den Weg zu Gott zu gehen. Und Jesus hat uns gerettet und hat sich an uns verherrlicht. Und wenn du bereits mit Jesus unterwegs bist, dann hast du diesen Aufruf, kehr um, gehört und du folgst ihm. Und dann hast du dich auch finden lassen. Und das ist richtig gut. Und wenn du diesem Kehrum gefolgt hast, dann hast du eben in deinem Herzen eine Entscheidung getroffen. In deinem Herzen hat sich sowas wie Erkenntnis breit gemacht, hat sich die Einsicht breit gemacht, ja, ich brauche Jesus. Und an diesem Tag, als du das gesagt hast, als du das eingesehen hast, da begann etwas Neues. Da begann eine spirituelle Reise mit Gott. Gottes Plan für dich ist nicht, dass er sagt, ich will dich retten. Nein, er will dich nicht nur retten, er will dich auch verändern. Jesus möchte, dass dieses Kehrt um nicht nur eine einmalige Sache in deinem Leben ist, dass du sagst, wow, damals, bei mir war es Silvester 1993, da habe ich meinen Anfang mit Jesus gemacht, da habe ich ganze Sache mit ihm gemacht und ich lebe mein ganzes Leben in dieser Erinnerung an Silvester 1993 in der Lüneburger Heide. Und je älter ich werde, desto mehr verblasst die Erinnerung. Nein, Jesus möchte dich an deine Hand nehmen und mit dir durchs Leben gehen. Das nennt man Nachfolge. Also Jesus sagt als erstes, kehrt um. Aber Jesus ist halt nicht gekommen, um es mit diesem kehrt um zu belassen. Sondern Jesus sagt auch, geh diese Beziehung mit mir ein und komm mir nach. Mach dich mit mir auf dem Weg. Das ist der zweite Punkt, den man in dem Text sieht. Er geht weiter, sieht die beiden Fischer und sagt, kommt mir nach. Jesus spricht diese beiden ganz, ganz, ganz persönlich beim Namen an, sagt, kommt mir nach, geht in meine Ausbildung. Er sagt, geht den Weg mit mir. Lernt, was es heißt, mit mir unterwegs zu sein. Und diese Botschaft gibt es heute auch noch, immer noch. Der Heilige Geist spricht auch heute zu Menschen und sagt zu dir, hey, ich möchte dich an deine Hand nehmen. Das geistliche Leben mit Jesus, das beginnt mit diesem allerersten Schritt zu sagen, ja, Jesus, ich will zu dir umkehren. Und dann gibt es in der Bibel total viele Belege dafür, wie diese Reise weitergeht. Gott begegnet in der Bibel immer wieder Menschen, Männern und Frauen, denen er sagt, hey, ich möchte dich auf einer Reise mitnehmen. Ich möchte dich auf einer Reise begleiten. Ich möchte, dass du losgehst. Ich möchte, dass du durchstartest. Aber Gott ist nicht nur an einem schnellen Anfang interessiert, sondern Gott ist vor allen Dingen daran interessiert, dass du ans Ende kommst, dass du weiterkommst. Gott möchte, dass du ankommst. Du sollst siegreich aufhören. So ein Spruch, den man in der christlichen Szene immer wieder hört, Christsein ist kein Sprint, sondern Christsein, das Leben mit Jesus, ist ein Marathon. Und wir haben ja eher die Langstreckensportler als die Sprinter in der Gemeinde. Könnt ja die Ironmänner und sonstigen Leute mal fragen, wie das so ist. Also, man könnte auch anders sagen, diesen altgedienten Spruch, Christsein ist kein Sprint, sondern ein Marathon, könnte man auch sagen, lieber schlecht anfangen und gut aufhören, als umgekehrt. Lieber schlecht und zögerlich anfangen und dann richtig durchstarten und gut aufhören, als umgekehrt. Denn nach diesem Kehrtum kommt die nächste Stufe und die lautet, kommt mir nach. Und das bedeutet inhaltlich, dass es darum geht, Gott besser kennenzulernen. Gott kennt dich und nun möchte er, dass du ihn immer besser kennenlernst. Denn du kommst nur in den Himmel, wenn Gott dich kennt und wenn du ihn kennst. Und außerdem ist es Gottes Wille für uns, dass wir Freiheit erleben, dass wir in Freiheit leben. Gott kann diese Herzenserneuerung, diese Freiheit im Herzen schenken und das möchte Gott immer wieder tun. Gott hat so viel Vergebung, Gott hat so viel Gutes, dass er gar nicht genug davon geben kann. Aber nur in einer Beziehung mit ihm werden wir frei und gesund. Und so Gesundung der Seele oder Veränderung der Seele oder Veränderung des Herzens oder Erneuerung des Herzens, gibt es auch ein frommes Wort dafür, das nennt man dann Heiligung. Wer hat das Wort Heiligung schon mal gehört, damit ihr nicht alle einschlaft bei der Hitze? Ja, eine ganze Menge Leute. Oh, euch habe ich gar nicht angeguckt, aber ich frage euch jetzt eigentlich auch noch extra. Genau, und das kommt, das nennt man diesen Prozess, wenn man nach der Umkehr Jesus nachfolgt. Wenn du von ihm lernst und wenn du dein Herz immer wieder von ihm berühren lässt. Und diese Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Dieser Weg mit Jesus ist ein lebenslanger Prozess. Und dieser Prozess besteht aus vielen einzelnen Schritten. Und darum der dritte Punkt, geh den nächsten Schritt. Gehe Schritte mit Jesus. Im weiteren Verlauf des Predigttextes sieht man, dass richtig was abgeht. Jesus hat gerade angefangen zu predigen, er hat noch gar nicht so viel getan und auf einmal ist diese ganze Region in Aufruhr und interessanterweise ist er sogar bis nach Syrien bekannt. Also in Syrien lebten damals keine, also es gehörte nicht zu Israel, da lebten bestimmt ein paar Juden, aber es war nicht jüdisch geprägt. Und weiter lesen wir, dass die Menschen Jesus überall hin gefolgt sind, überall hin. Und das hat was mit dem Plan Jesu für dich zu tun. Der Plan Jesus für dich ist nicht, dass du so räumlich einen Platz einnimmst. Dass du hier so deinen Stuhl identifiziert hast, in dem du jeden Sonntag bequem sitzen kannst. Und ich weiß, es gibt Leute, die haben Stammplätze, aber das ist auch in Ordnung. Aber Gott hat mehr für dich, als dass du hier deinen Stammplatz hast und sagen kannst, ich sitze im rechten Block in der dritten Reihe ganz links aus und das ist mein Platz und da Bin ich mit Gott unterwegs? Nein. Jesus möchte nicht, dass du dich hier hinsetzt, zettelst, Wurzeln schlägst an deinem Platz, sondern Jesus möchte dich mitnehmen auf eine Reise, auf den nächsten Schritt einladen und motivieren. Gott hat immer einen nächsten Schritt für dich und es gibt in uns so diese tiefe Sehnsucht nach Gott, mehr von Gott zu erfahren, mehr Erkenntnis von Gott zu haben, mehr Begegnung mit Gott zu haben, mehr, man sagt manchmal auch so, mehr in die Tiefe mit Gott zu kommen. Und dieser Prozess, dieses in die Tiefe Gottes kommen, das vollzieht sich eben in einzelnen Schritten. Und wenn du schon ganz lange mit Jesus unterwegs bist, ich weiß jetzt nicht, wer von uns so der lang gedienteste Christ ist, ist auch egal, aber wenn du schon ganz lange mit Jesus unterwegs bist, auch dann gibt es für dich noch mehr, dann gibt es für dich auch noch mehr davon. Als Teenager habe ich immer gedacht, boah, Christsein ist die langweiligste Sache der Welt, weil ich habe nur das Kehrtum verstanden. Ich habe verstanden, es ist wichtig, mit Jesus zu leben. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du dieses Kehrtum gemacht hast, dann wartest du halt den Rest deines Lebens darauf, dass du in den Himmel kommst. Also, ne, du entscheidest dich für Jesus und dann gehst du jeden Sonntag in den Gottesdienst und eigentlich wartest du darauf, dass du endlich sterben darfst, weil du dann in die Ewigkeit kommst, dann kommst du in den Himmel, dann kommst du in die Herrlichkeit Gottes. Irgendwie, wahrscheinlich haben das die Prediger und in der Kinderstunde haben die mir das wahrscheinlich auch erzählt, aber ich habe es irgendwie nie gecheckt und nie verstanden. Und genau, so ist der Weg mit Jesus nicht gemeint. Du wirst zum Beispiel nie mit der Erkenntnis Gottes fertig sein. Die Bibel wird dich immer wieder herausfordern. Du wirst in der Bibel immer wieder neue Dinge finden, wo Gott dich auf etwas hineinführt und wo Gott dich auf was hinweist, was dir vielleicht manchmal auch richtig schwer fällt, weil Gott dir nochmal ein neues Bewusstsein zeigt. Und wir werden heute noch ein bisschen praktischer und da kann es auch sein, dass Gott dir heute Schritte abverlangt, die vielleicht nicht ganz so bequem sind. Wachstum vollzieht sich in Schritten und das Spannende dabei ist, die erste Gemeinde, die ersten Nachfolger Jesu, die hatten auch den Titel, oder die wurden auch beschrieben als die, die auf dem Weg sind. Christen hatten den Beinamen, das sind die, die auf dem Weg sind. Christen hießen sie, glaube ich, noch gar nicht, sondern das war die Gemeinschaft, die auf dem Weg ist, auf dem Weg mit Jesus. Aber dieser Weg muss bekannt sein. Und wenn Menschen nicht sehen können, was Jesus tun will, dann fallen sie über ihre Füße. Und ich habe deswegen zum Beispiel nochmal unsere Gemeindevision verteilt, weil wir beschreiben den Weg, den Gott mit uns gehen möchte, in so vier großen Elementen. Gott kennen, Freiheit finden, Bestimmungen entdecken, einen Unterschied machen. Und in diesen vier Schritten, da kann sich quasi alles einsortieren, was wir immer wieder mit Gott erleben. Da können wir einsortieren, dass Gott immer wieder mehr für uns hat. Gott wird niemals sagen, hey, einen Fritz haben wir nicht, ne? Nein. Hey Fritz, jetzt weißt du alles von mir, jetzt kannst du nur noch auf dein Sterben warten. Das wird es nicht geben und das macht es für mich total spannend. Und ich möchte euch einfach mal ein paar praktische Beispiele geben dafür, wie so ein nächster Schritt aussehen kann. Und das ist ja bei uns, bei jedem ganz, ganz individuell. Wir haben ja zum Beispiel diesen Orientierungskurs Gemeinde entdecken, mich entdecken. Der startet nach den Sommerferien wieder mit Schritt 1. Und diesen Kurs machen wir extra für Leute, die auf der Suche nach dem nächsten Schritt sind. Die so sagen, oh, das ist so ein bisschen eingeschlafen oder festgefahren oder ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat. Dann ist das zum Beispiel genau das richtige Ding. Oder du kannst nach den Ferien eine Kleingruppe starten. Wenn du sagst, oh, was ist das für eine lahme Gemeinde, das Angebot, das gibt es gar nicht, was für eine Frechheit, ich würde doch so gerne das und das machen, dann komm zu Waltraud oder mir und wir reden darüber, wie du deine Begeisterung für ein Thema in einer Kleingruppe umsetzen kannst. Oder du kannst gleich nach dem Gottesdienst ganz praktisch werden. Nein, nach dem Segen, der Gottesdienst geht ja weiter. Du kannst dich umschauen und sagen, oh, von dem kenne ich den Namen nicht und den lädst du einfach mal in die Kaffeebar ein und sagst, hey, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Es gibt heute Kaffee, oder? Auch wenn die alten Maschinen alt sind und in Rente geschickt sind. Aber such dir jemanden, von dem du den Namen nicht weißt und geh einen Schritt auf ihn zu und sag, hey, ich lade dich mal auf den Kaffee ein. Das Gute ist, der Kaffee ist immer kostenlos, ne? Es kostet dich nichts, wenn du zwei ausgibst. Genau. Oder ein anderer Schritt, der immer wieder großartig und begeisternd ist, ist Taufe. Taufe ist ein Schritt, der zur Nachfolge Jesu dazugehört. Und am Dienstag haben wir in der Gemeindeleitung die nächste Taufe terminiert. 22. September. Ich bin schon ganz aufgeregt, wer da alles dabei sein wird. ist noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Taufe, aber auch nicht mehr ganz viel. Und wir taufen ja in diesem großen Wasserbecken durch Untertauchen, das nennen wir auch Glaubenstaufe, weil Taufe auf einem griechischen Wort basiert, das Baptizio heißt. Und Baptizio bedeutet Untertauchen. Und Taufe gehört in diese Reise mit Gott dazu. Ein Schritt, den du auch machen kannst, ist um Herzenserneuerung bitten. Bibelverse dazu haben wir heute schon gehört. Herzenserneuerung brauchen wir immer wieder. Und wenn dich heute vielleicht etwas, was du über das Herz gehört hast, überführt hast, du unruhig darüber bist, dann kannst du zu Jesus kommen. Dann kannst du an deinem Platz ein Gebet sprechen. Du kannst nachher in der Gebetsinsel für dich beten oder mit deinem Kleingruppenleiter oder mit deinem Nachbarn oder wem auch immer. Herzensreinigung, Herzenserneuerung ist was Elementares für unseren Weg mit Jesus. Ich war vor 10 Jahren auf einem großen Jugendeinsatz mit 150 Teilnehmern. Und wenn wir gemerkt haben, jetzt kippt irgendwie die Stimmung und die draufgängerischen Jungs meistens, ne, die werden irgendwie zu wild und die fangen an Mist zu bauen oder sowas, dann haben wir abends ein Ritual, das war schon fast was Liturgisches gehabt, das nannten wir Herzensreinigung. Und wir haben unseren Teilnehmern gesagt, hey, wir machen jetzt eine Zeit der Stille und lass dir von Gott zeigen, wen hast du heute verletzt? Wen hast du heute vielleicht beleidigt? Wem hast du heute vielleicht wehgetan? Oder wo hast du irgendwas getan, was nicht in Ordnung war? Und dann denk mal darüber nach, komm mit Gott ins Gespräch und dann geh zu der Person und entschuldige dich. Und das war unfassbar, was da passiert ist in dieser Zeit der Herzensreinigung, der Herzenserneuerung. Da kamen 14-Jährige zu mir und haben sich dafür entschuldigt, dass sie irgendwie Quatsch gemacht haben in irgendeiner Zeit. Ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert, aber ich war total begeistert, wie so junge Menschen sich da von Gott haben berühren lassen und sich aufgemacht haben, sich von Gott ein neues Herz oder ein erneuertes Herz zu schenken. Schritte gehen, das passiert in unserem Herzen. Die Entscheidung dafür, die treffen wir in unserem Herzen. Und es braucht immer wieder Schritte, um weiterzukommen. Und ich nenne euch mal die drei landläufig als drei schlimmsten Gefahren für das Herz. So die Dinge, die man da so sagt. Drei Gefahren für dein Herz, für deine Seele. Und die lauten Geld, Macht und Sex. Geld, Macht und Sex. Wenn ihr die Bildzeitung lest oder beim Friseur irgendeine andere Zeitschrift, dann werdet ihr merken, dass das die drei Bereiche sind, in der die meisten Menschen fallen oder scheitern. Leider oft auch in der christlichen Szene. Geld, Macht und Sex. Und darüber will ich noch kurz was verlieren. Und ich dachte, wir nehmen das einfachste Thema für heute, weil es so warm ist, weil mir langsam der Schweiß läuft, nehmen wir uns das einfachste von diesen drei Themen vor. Und ich lese ein Gespräch, das Jesus mit jemandem geführt hat, Markus 10, Vers 21. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's dem Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, komm, folge mir nach. Und bei vielen klingelt es, und ihr kennt die Geschichte, das ist der sogenannte reiche Jüngling, aber er kann sich von seinem Besitz nicht trennen. Ihm ist sein Besitz wichtiger und er folgt Jesus nicht nach. Oder an anderer Stelle sagt Jesus in Matthäus 6, 21, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Genau, ihr habt schnell kombiniert. Wir reden heute noch ein bisschen über Geld. Und es wird heute auch noch sehr, 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 sehr praktisch. Nadine ist schon in den Startlöchern, aber du brauchst noch einen Moment. Weil wir in einer Kultur leben, wo man nicht über Geld redet. Geld, man redet nicht über Geld, Geld hat man. Ne? Und normalerweise ist es auch üblich, wenn es um das Thema Geld geht, dann lädt man einen Gastsprecher ein, damit der Heimatprediger sich nicht zu unbeliebt macht oder zu unbequem wird oder dass nicht jeder dann bei den nächsten Begegnungen denkt, hoffentlich fängt er jetzt nicht an zu fragen, und was hast du aus der Predigt vom letzten Sonntag gelernt und mitgenommen? Aber Geldfrage ist elementar verbunden mit der Frage, wie steht es um dein Herz, wie sieht es in deinem Herzen aus und brauchst du da vielleicht ein Kehrum. Geld war für Jesus ein immens wichtiges Thema. Jesus hat mehr über Geld gelehrt als über Gebet. Und nicht, weil er Kollekten brauchte, damit er mit seinen Jüngern in Saus und Braus leben kann, sondern weil es ihm um unser Herz geht. Ihm ist das Herz von uns Menschen wichtig. Und wenn es Jesus wichtig war, über Geld zu reden, dann tue ich das auch gerne. Auch wenn man in Deutschland nicht über Geld spricht. Aber ich darf das heute. Hab die Freigabe von Gott bekommen. Also, und wenn du ein gesegnetes Leben von Gott dir wünschst, wenn du sagst, Gottes Segen soll in meinem Leben so richtig sichtbar werden, mächtig werden, dann kommen wir um das Thema Geld nicht drumherum. Geld, Geben und Segen sind eng miteinander verbunden. Und wenn wir Gott ernst nehmen und sagen, Gott, du bist der, dem wir nachfolgen wollen, dann sehen wir bei Gott, dass Gott derjenige ist, der es liebt zu geben. Dann sehen wir, dass Gott derjenige ist, der großzügig ist. Und dann sehen wir, dass Gott derjenige ist, der das Beste, was er überhaupt hatte, gegeben hat, nämlich seinen einzigen Sohn. Und heute möchte ich nur einen Aspekt zum Thema Geben ansprechen, nämlich der, wo setzt du Gott an welche Stelle? Ich möchte über Gott zuerst reden. Gott zuerst. Vielleicht hast du dich dafür schon mal entschieden, gesagt, Gott, du sollst die erste Stelle in meinem Leben haben. Und dann ging es so ganz schleichend, dass Gott irgendwie so ein bisschen runtergerutscht ist. Es gibt Tag und Tag so viel zu tun. Du hast Druck, du hast Not und irgendwie kommt Gott nicht mehr ganz so vor. Und den Bibeltext aus Maleachi, den überspringe ich. Aber da liest Gott seinem Volk die Leviten und sagt, hey, ihr sagt, ihr wollt mir nachfolgen, aber ihr belügt mich die ganze Zeit, weil ihr mich um meinen Teil betrügt. Und Maleachi macht da sehr deutlich, dass Gott der erste Teil gehört. So Nadine, jetzt darfst du mal kommen. Gott sagt, der erste Teil gehört mir und der erste Teil soll 10% betragen. Und ich habe mir Nadine mal, ne, als meine Assistentin geboten, das ist jetzt so ein bisschen wie bei diesen billigen Spieleshows im Fernsehen. Manchmal hilft es ja, das zu sehen. Ne? Das, was Nadine in Händen hält, sind 100. Und ich möchte euch kurz mal ein bisschen was über, oder die auch mal, ne, die dürfen auch mal prüfen. Ne? Und das Gute ist, ich kann es auf die Schnelle nicht nachzählen, ob es wirklich 100 sind. Ich habe es auch gar nicht nachgezählt. Ich habe mir die Scheine mitbringen lassen. Und es war eine vertrauenswürdige Person. Also glaube ich mal, dass das 100 sind. 20 mal 5 sind 100, glaubt ihr mir, ne? So. Und das ist jetzt ganz einfach. Gott gehören 10% davon und Gott möchte, dass wir das als erstes geben. Und wenn ich die nehme, fällt irgendjemandem auf, dass was fehlt? Geh nochmal nach da, ne? Fällt irgendjemandem auf, dass was fehlt? Dass das jetzt nur noch 90 sind? Dass das jetzt so massiv viel weniger geworden ist, dass du irgendwie Angst haben musst, nicht in den Schlaf zu kommen oder dass du vor Hunger nicht in den Schlaf kommen wirst? Eigentlich nicht. So, ich sortiere die da mal wieder ein. Aber dann gibt es eine andere Herangehensweise. Die will ich gleich nochmal praktischer darstellen. Ja? Ich finde Gott hat uns ja gemacht. Und Gott will, dass es uns gut geht. Und Gott will, dass wir es auch einfach haben mit diesen Dingen wie Geben. Und Psychologie des Gebens ist bei diesem Gott-zuerst-Prinzip, da fällt das Geben leichter. Weil wenn man gegeben hat, dann ist noch so viel da. Man muss schon ziemlich genau hingucken, dass man merkt, wie viel fehlt. Also jetzt haben wir da wieder 100. Und die Alternative ist, und ihr wisst ja alle, wir leben in Deutschland und in Deutschland ist ja alles so teuer. Und in Franken erst recht, ne? Und man muss die Miete bezahlen. Oder ihr habt gebaut und müsst die Rate fürs Haus bezahlen. Und dann braucht ihr auch noch Wasser und Strom und Heizung braucht ihr gerade nicht. Und dann habt ihr auch noch, ne, das iPhone irgendwas, das ist ja auch wichtig. Und dann habt ihr euch ein schickes Auto gekauft. Naja, es hat nicht ganz gereicht, was ihr hattet, ne? Da hat die Bank geholfen. Und dieser große, keine Ahnung, was heute angesagte Formate sind, dieser riesen Fernseher im Wohnzimmer, der Nachbar hat ihn auch und dann musste das auch sein. Ne? Und Mediamarkt macht da 0% Finanzierung, ganz easy. Ne? Und dann willst du ja auch leben, dir mal was gönnen, ins Kino gehen, Blumen für deine Frau kaufen. Ne, das dürfen auch mehr sein. Ui. Es wird langsam knapp, ne? Und dann willst du in Urlaub fahren, es ist ja Sommer und es ist so heiß und du brauchst ein neues Outfit. Und sparen für den Urlaub, damit du dir richtig was gönnen kannst, ne? Damit ihr, wenn ihr zu Simone geht und bucht, richtig einen raushauen könnt, müsst ihr auch noch. Oha, und der Kühlschrank ist leer. Und dann guckst du auf einmal, geh doch nochmal nach da, ne? Das hilft vielleicht. Und dann guckst du und denkst dir, das alles soll ich Gott geben. Das alles, das ist ja alles, was ich habe. Und manchmal denkst du dir dann auch, oh, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. 10% an Gott, das ist so, so viel. Und dann denkst du dir, ich kann das ja auch nächsten Monat in einer Summe machen. Ich heb das mal auf. Es könnte ja diesen Monat noch irgendwas passieren. Das Auto könnte kaputt gehen oder es könnte noch irgendwie ein super Schnäppchen bei Prime Day oder sonst was kommen. Ich leg das mal beiseite. Nadine, vielen Dank. Ach, das kannst du auch wieder mitnehmen. Das macht mich nur nervös. Bei Geld werde ich immer nervös. Und dann fragst du dich, das ganze Geld soll ich Gott geben. Das ist doch voll viel. Das ist doch alles, was ich habe. Und alles, was ich habe, will Gott von mir haben. Wovon soll ich denn leben? Gott, du bist so ungerecht. Du verlangst so viel von mir. Du verlangst mein Letztes von mir. Du verlangst alles, was ich habe. Also, das ist ein harter Schritt, den du gehen kannst. Zu sagen, hey, ich lebe Gott zuerst. Simone und ich, wir machen das so, wir hauen gleich am Monatsanfang unseren Zehnten raus und unsere sonstigen Opfersachen und dann ist es weg. Das steht dann zwar irgendwie auf der Kontoübersicht, aber es, dann ist es weg und dann gucke ich immer nur auf die eine Zeile in der Kontostand. Da rufe ich nicht immer Halleluja, aber es reicht jeden Monat. Aber dann ist es gut. Dann mache ich mir nicht den ganzen Monat darüber Gedanken, wann ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich Gott was geben darf. Und ich erspare mir das Rechnen und ich erspare mir das mit Gott kalkulieren. Und wenn du dir heute eine Sache merken möchtest für dein Leben, 9 mit Gott sind besser als 10 ohne Gott. 10 ohne Gott taugt nichts. Und die Frage ist nicht, kann ich mir diese Geldausgabe für Gott leisten? Sondern die Frage ist, kannst du es dir leisten, Gott nicht zuerst zu setzen? Kannst du es dir leisten, Gott nicht an die erste Stelle zu setzen? Kannst du es dir leisten, auf die Ewigkeit bezogen, Gott nicht zuerst zu setzen? Denn beim Geld geht es nicht um Geld. Es geht vordergründig um Geld. Aber beim Thema Geld geht es vor allen Dingen um Glauben. Und das Erste an Gott geben, das mag herausfordernd sein, wenn du es bisher noch nie getan hast. Das tut vielleicht besonders weh, wenn du dann das erste Mal aufs Konto guckst und du fragst dich dann vielleicht, werden diese 9 bis zum Ende reichen? Aber es ist besser, 9 im Segen Gottes zu haben, als 12, 15 oder 18 ohne Gottes Segen. Weil bei Geld geht es nicht um Geld, sondern bei Geld geht es um Glauben. Es geht um das Gott-zuerst-Prinzip. Und wenn du heute den Schritt gehen willst, dieses Gott-zuerst-Prinzip zu leben, dann fängt Gott an, Dinge zu ordnen. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich viel mehr Geld verdient, als ich heute als Pastor verdiene. Ich hatte eine Gehaltsdimension, die werde ich niemals als Pastor erreichen. Selbst wenn ich 25 Dienstjahre habe und dann, ne, es gibt so Gehaltssteigerungen bei uns, so ganz, ganz paar wenige. Und das Geld hat nie gereicht. Ich weiß auch nicht, wie wir das geschafft haben, aber das war immer irgendwie. Und ich habe ständig gerechnet. Ich hatte ständig Sorge. Und dann hat Gott angefangen, das zu ordnen. Und wir haben angefangen, das zu ordnen und das als erste Priorität zu haben. Fange an zu lernen, wie Gott dein Leben ordnen will. Und lass dein Leben von Gott ordnen. Denn Erfolg fängt mit Gott an und nicht mit Geiz. Ich habe einen sehr tiefe 3 Sätze zum Schluss oder zum Ende hin. Das, was du ausgibst, das hattest du. Das, was du behältst, wirst du verlieren. Und das, was du gibst, das gehört dir für immer. Das, was du ausgibst, das hattest du. Was du behältst, das verlierst du. Und was du gibst, das gehört dir für immer. Und ich komme zum Schluss und stell dir ganz einfach eine schlichte Frage. Was macht dein Herz gerade mit dir? Was macht dein Herz gerade mit dir? Was macht diese Botschaft? Gott zuerst mit dir. Und diese Darstellung mit dem Geld, das war vielleicht ein bisschen klamaukig, aber vielleicht hat es auch überführt. Und jetzt kommt die Zeit, wo du eine Entscheidung treffen darfst. Und die Frage ist, wie steht es um dein Herz? Und ich sag's mal mit Hermann Hesse, der ein berühmtes Gedicht mit den Worten beendet: Wohlan dein Herz, nimm Abschied und gesunde. Wohlan dein Herz, nimm Abschied und gesunde. Und die Frage ist, wovon musst du heute in deinem Herzen Abschied nehmen? Oder wovon möchtest du heute in deinem Herzen Abschied nehmen? Und du kannst heute in deinem Herzen Entscheidungen treffen und Abschied nehmen. Jesus drückt das viel deutlicher aus. Jesus sagt, kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Kehrt um zu Jesus. Kehrt um zu den Lehren und Ratschlüssen Gottes. Jesus ruft, kehr um zu mir. Kehr um zu meinen guten Wegen und meinen guten Plänen für dich. Und dieser Ruf, kehrt um, hat damals revolutionäre Wirkung gehabt. Eine ganze Region war in Aufruhr wegen der Botschaft und wegen den Handlungen und der Macht Gottes. Und davon ist bis heute nichts verloren gegangen. Und dieses kehrt um, das auszurufen, das zuzurufen, ist noch heute Kernauftrag von Kirche. Und wie wir darauf reagieren, das liegt bei uns. Und ich möchte vielleicht einfach plakativ drei Angebote machen oder drei Beispiele dafür nennen, wovon du heute, wo du heute eine Entscheidung treffen kannst. Du kannst umkehren zu Jesus. Du kannst dich gleich im Gebet melden und sagen, oh Jesus, ich bin falsch unterwegs gewesen und ich möchte neu zu dir umkehren. Du kannst Buße tun. Du kannst um Vergebung bitten. Du kannst sagen, ja Gott, du hast recht. Ich bin falsche Wege gegangen und ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen und das tut mir leid. Bitte vergib mir. Und du kannst dich auch melden, wenn du einen nächsten Schritt gehen möchtest. Ein paar Beispiele habe ich aufgeführt. Das muss nicht nur ein Schritt sein, was das Thema Geld betrifft. Viel wichtiger ist, Gott an erste Stelle zu setzen. Lasst uns beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du in die Welt gekommen bist, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Vielen Dank für diesen Ruf, kehrt um. Und vielen Dank, dass es nicht nur bei dieser Umkehr bleibt, sondern dass du einen Weg mit uns gehen willst. Dass du uns auf eine Reise mitnimmst. Dass du uns vorangehst. Dass du uns an die Hand nimmst. Dass du uns motivierst. Dass du uns begeisterst. Dass du auch immer wieder unser Herz erneuerst. Und da, wo heute jemand sagt, ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte umkehren zu Jesus. Ich möchte Buße tun über falsche Wege und Entscheidungen oder einen nächsten Schritt gehen. Da kannst du dich jetzt melden und ich werde dich für deine Entscheidung segnen. So, wenn sich jemand... Dankeschön, 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 Dankeschön. Und Herr Jesus, du siehst die Entscheidungen, du siehst die Meldungen und du siehst das, was in unseren Herzen los ist. Und es ist gut, dass du da bist, es ist gut, dass du redest, es ist gut, dass du in uns wirkst. Und ich segne meine lieben Geschwister mit deiner Kraft. Komm du, Heiliger Geist, und wirke du. Amen. Amen.